Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Regionaljournal Basel mit diesen Themen. Für ihren Turm zahlt Roche im Kanton viel Geld. 12 Millionen Franken fließen in einen speziellen Fonds. Freispruch von der Sekretär von der Basler Muslimgemeinde. Seine Aussage über das Schlafen von Frauen sei kein Aufruf zu Gewalt, meint das Appellationsgericht. Basel bleibt hart. Wer seine Kinder nicht ins Schwimmen schickt, wird biest. Die Basel wird der FDP in Aufbruchstimmung. Für das soll die neue Präsidentin sorgen. Und wir reagieren bei einem Erdbeben mit 6'000 Toten. Behörde übt der Ernstfall zu Liestl. Jetzt wird es von Tag zu Tag wieder wärmer und sonniger. Am Mikrofon Wanda Düring. Jetzt ist es soweit, die Roche startet mit dem Bau vom Hochhaus. Heute ist die Grundsteinlegung über die Bühne. 178 Meter hoch wird der Bau, das höchste Haus der Schweiz. In 3 Jahren soll es fertig sein. Wer so hoch in die Höhe baut, kann das zu Basel nicht gratis machen. Man muss dem Kanton dafür Geld abliefern, die sogenannte Mehrwertabgabe. Es geht um Millionen, Dieter Kohler.
Die Roche zahlt dem Kanton Basel-Stadt fast 12 Millionen Franken, dass sie auf ihrem Firmengelände 178 Meter in die Höhe kann bauen. Der Basel-Baudirektor Hans-Peter Wessels gibt die Zahl bekannt.
Wir haben die Roche für den Bau 1 Rechnung gestellt im Umfang von 11,86 Millionen Schweizer Franken, also fast 12 Millionen Schweizer Franken.
12 Millionen Franken als sogenannte Mehrwertabgabe. Die Überlegung dahinter ist die: Weil die Roche, so wie die Höhe kann bauen, gewinnt ihr ganzes Areal auf einen Schlag an Wert. Die Roche macht sozusagen einen Zusatzgewinn. Zu Basel kennt man die Regelung, dass man den Gewinn dann zwischen Bauherr und Kanton muss teilen. In dem konkreten Fall vom Roche-Turm hat der kantonale Stelle Schätzung gemacht, um wie viel das Roche-Areal an Wert gewinnt, nämlich 24 Millionen Franken. Und die Hälfte bekommt jetzt eben der Kanton, 12 Millionen auf einen Schlag, den der Kanton bekommt. Bis jetzt hat man die Zahl geheim gehalten, Amtsgeheimnis sozusagen. Mit dem neuen Öffentlichkeitsprinzip schafft die Verwaltung Transparenz. 12 Millionen Franken für so einen hohen Turm, der Hans-Peter Wessels, findet es einen fairen Betrag.
Da bin ich überzeugt davon, wir haben eine langjährige Praxis im Berechnen, was der Mehrwert ist. Das geht bereits etwa 35 Jahre zurück. Und von dem her haben wir das mit der Roche zusammen berechnet und sind zum Konsens gekommen, dass das der Betrag ist, der fällig ist.
Der Hans-Peter Wessel spricht es an. Basel kennt die Praxis von der Mehrwertabgabe schon seit über 30 Jahren. Bei praktisch allen Hochhausprojekten in Basel ist die Abgabe fällig geworden. Es ist einfach nie kommuniziert worden, wie viel das gezahlt worden ist. Es gibt aber 2 Schätzungen aus der Vergangenheit. Der Messeturm hat 10 Millionen Franken Mehrwertabgabe gegeben und der St. Jakobsturm beim Joggeli 4,3 Millionen Franken. Da liegen die 12 Millionen von der Roche etwa im Schnitt. Direkt vergleichen kann man die Projekte nicht miteinander. Jeder Standort hat eine andere Berechnungsgrundlage. Was bei allen Projekten in der Vergangenheit aber gleich war, die Bauherren, die Investoren haben gar keine Freude am Mehrwert, den sie mit dem Kanton teilen müssen. Die Regelung sei investitionsfindlich, schimpfen dann auch bürgerliche Parteien. Wie ist das jetzt im Fall von der Roche? Hat man gern gezahlt? Die Antwort gibt der Leiter vom Standort Basel, Matthias Baltisberger.
Es ist ja so, es gibt eine grundsätzliche Haltung zu Gebühren. Ich kenne ganz wenige, die Gebühren und Abgaben wirklich gerne zahlen, aber ich kenne sehr viele, die sagen, es ist völlig selbstverständlich, wenn Spielregeln vorsehen, dass man aufgrund von einem Mehrwert eine Abgabe entrichtet, dann entrichten wir diese Abgabe mit sicher ganz neutralem Herzblut.
Die knapp 12 Millionen Franken zahlt die Roche aus dem Gesamtbudget vom Neuen Turm von rund 550 Millionen Franken. Was passiert jetzt aber mit diesen fast 12 Millionen Franken, die die Roche mit dem neutralen Herzblut im Kanton überweist? Das Geld ist zweckgebunden und muss für Grün- und Freiflächen gebraucht werden. Der Hans-Peter Wessels hat schon eine Idee.
Hier im Quartier, in unmittelbarer Umgebung zum Roche-Areal, gibt es ja den Landhof. Und dort werden wir in den nächsten paar Wochen in grosser Rat kommen mit der Vorlage für einen Gestaltungswettbewerb, dass man eben den Landhof für die ganze Bevölkerung öffnet und dass dort ein neuer Stadtpark entsteht, so wie das Volk in der Volksabstimmung vor etwa 2 Jahren beschlossen hat.
Mit den Roche-Millionen kann man also den Stadtpark Landhof finanzieren oder vielleicht auch die Grenzacherstrasse neu gestalten. An einem Ort schiesst ein Haus in die Höhe, am anderen Ort wird es grüner. Und der Kanton kann sich das Ganze von einem privaten Bauherr noch finanzieren lassen. Zu Basel macht man das schon länger. Seit heute ist aber der Ausgleich über die Mehrwertabgabe ein Stück transparenter, indem man weiss, wie viel Geld konkret fließt.
Der Sekretär der muslimischen Gemeinde Basel ist eine umstrittene Person. Er gilt in Basel als ein strenggläubiger, ja sogar als radikaler Muslim. Er ist zum Beispiel ein von diesen Vätern, die ihre Kinder aus religiösen Gründen nicht in den Schwimmunterricht schicken. Schweizweit ist er bekannt worden wegen dem Doc-Film im Schweizer Fernsehen und wegen Aussagen in diesem Film hat er sich heute zum zweiten Mal vor Gericht verantworten müssen, ist aber freigesprochen worden. Marlene Sandra.
Jetzt hat also noch eine zweite gerichtliche Instanz bestätigt. Was der Sekretär der Basler Muslimgemeinde in diesem Doc-Film sagt, ist zwar moralisch und ethisch verwerflich, strafbar ist es aber nicht. So hat heute das Basler Appellationsgericht geurteilt und der jetzt 35-jährige gläubige Muslim freigesprochen. Im Doc-Film im Schweizer Fernsehen sieht man ihn in sein privates Familienleben. Man sieht seine Töchter, 8 und 10 Jahre alt, die einen Kopf durchtragen. Man sieht seine Frau, die den Schleier trägt, die nur Augen und Nase frei lässt. Der Sekretär der Muslimgemeinde erzählt über sein Glauben und wie er das lebt. Für die Basler Staatsanwaltschaft hat er dabei Grenzen überschritten. Sie hat ihn wegen 2 Aussagen im Film angeklagt. In der einen spricht er sich für die Scharia in der Schweiz aus.
Ich war eigentlich schon für die Scharia, in dem Sinne, dass sie eingeführt wird. Es gibt so viele Sachen,
in der zweiten Aussage erklärt er, wie der Koran Gewalt an Frauen rechtfertigt.
Der Mann braucht den Sex. Und wenn sie sagt, nein, ich mache trotzdem nicht mit, dann kann man so das einfach das nehmen, dass als Letztens, dass die Frau in dem Sinne dort geschlagen wird und dass das auch gemeint ist. Also ich gehe mal von dem aus.
Das heisst, ein Mann darf seine Ehefrau schlagen, wenn sie sich ihm verweigert. Für die Staatsanwaltschaft ist das ein öffentlicher Aufruf zu Gewalt und Verbrechen. Vor allem darum, weil sie von jemandem kommt, der in der muslimischen Gemeinde Vorbildfunktion hat, einmal bei Menschen, die ähnlich fundamentalistisch eingestellt sind. Als Beispiel nennt Staatsanwältin Eva Eichenberger auch die Debatten um den Schwimmunterricht, wo der Beschuldigte an vorderster Front kämpfe. Das Basler Appellationsgericht hat das aber anders gesehen. Das Gericht beurteile nicht die Gesinnung des Beschuldigten, hat der Gerichtspräsident betont, sondern die 2 Aussagen im Film. Und die konkrete Frage, ob der Sekretär der Muslimgemeinde zu Gewalt aufrufe gegen die eigene Ehefrau. Das Gericht hat der Beschuldigte von diesem Vorwurf freigesprochen, denn rechtlich habe er nicht zu Gewalt aufgerufen. Auf genau diesen Punkt hat der Verteidiger Christian von Wartburg gezielt.
Dass er in diesem Interview nichts anderes gemacht hat, als versucht hat zu erklären, warum seine Religion gewisse Gebote und Regeln aufstellt, wo er sich, wie das der Gerichtspräsident dann nochmal gesagt hat, gewunden hat, weil er natürlich hier auch merkt, das ist etwas, was in unserer heutigen Zeit schwierig zu verstehen ist.
Gewunden hat sich der beschuldigte Sekretär der Muslimgemeinde auch vor dem Gericht. Er hat mehrmals betont, dass er gegen Vorurteile kämpfen will und darum auch in diesem Film mitgemacht hat. Und das Schweizer Gesetz über den Religiösen würde stehen. Das Gericht hat der Beschuldigte zwar freigesprochen, hat aber deutlich gesagt, dass seine Aussagen im Dokumentarfilm verwerflich seien, wenn sie Gewalt gegen Frauen rechtfertigen. Verwerflich, aber nicht strafbar. Die Staatsanwältin Eva Eichenberger hat noch offen gelassen, ob sie den Fall ans Bundesgericht weiterziehen will. Zuerst wolle sie auf die schriftliche Urteilsbegründung warten.
Muslimische Eltern, die ihre Kinder nicht in Schwimmunterricht schicken wollen, die Eltern sind heute auch Thema im Grossen Rat. Dort hat nämlich der Erziehungsdirektor Christoph Eimer nochmal seinen Standpunkt betont. Basel-Stadt bleibt hart. Wer seine Kinder in der Schule nicht ins Schwimmen schickt, wird büßt. Das hat Christoph Eimer in der Antwort auf einen Vorstoss mit aller Deutlichkeit betont. Hans-Rudi Schär.
Mit ihrem Vorstoss hat die SP-Fraktionschefin Tanja Soland wissen, ob die Regierung bereit sei, auf die Bussenpraxis zu verzichten. Das zum Verhindern, dass muslimische Kreise in Basel religiöse Privatschulen gründen. Die Antwort vom Erziehungsdirektor ist unmissverständlich.
Es wäre der Bevölkerung kaum erklärbar, wenn nach dem ersten Anwendungsfall, der erst noch höchst gerichtlich bestätigt worden ist, auf die Ahndung dieser Gesetzesverletzung verzichtet würde. Ein solches Vorgehen würde zu einer ungerechtfertigten Privilegierung Einzelner bzw. zu einer unzulässigen Ungleichbehandlung säumiger Eltern führen.
Wo die Bussenpraxis 2009 im Schulgesetz verankert wurde, hat man auch gar nicht den Schwimmunterricht im Auge gehabt, sondern
fehlende Aufmerksamkeit der Schüler, zu wenig Schlaf, falsche Ernährung, unbewilligte Absenzen und so weiter. Dass einer der ersten Anwendungsfälle mit religiösen Motiven begründet wird, ist zufällig.
Es könnte darum nicht dreht sein davon, dass die Muslime ins Visier der Behörden geraten sind, wie das Tanja Soland in ihrem Vorstoss formuliert hat. Bis jetzt sind ihm auch nichts von einer muslimischen Privatschule bekannt, die gegründet werden soll. Und wenn das der Fall wäre, dann sei das nichts als ein Verfassungsrecht. Der Staat halte sich hier daraus, wie bei den bereits existierenden 4 religiösen Schulen, 3 jüdischen und 1 christlichen.
Es ist nicht die Aufgabe des Regierungsrats, die Eltern der Schüler von religiösen Privatschulen zu motivieren, in staatliche Schulen überzutreten.
Gegenüber Tele Basel, wo das Thema kürzlich in einem Report aufgegriffen hat, hat der Kanton übrigens Beschwerden eingereicht, hat Christoph Eimann noch bekannt gegeben.
Und noch Meldungen aus dem Grossrat. Der Sport soll in den Basel Gymnasien gleich zählen wie ein Hauptfach. Der Sport soll ein Promotionsfach werden. So will es eine Mehrheit vom Grossrat. Er hat eine entsprechende Motion von der SP überwiesen. Bis jetzt ist der Sport an den Basel Gymnasien zwar obligatorisch, die Note zählt aber nicht. Jetzt ist es an der Regierung, eine Vorlage auszuschaffen, die der Sport zum Hauptfach macht. Das gleiche Anliegen ist auch im Baselbiet hängig. Dort zählt Sportnote schon auf Sekundarstufe. Eine Emotion will es gleich auch an den Gymnasien einführen. Der Basler Grossrat will können mitreden, wenn Staatsverträge verhandelt und abgeschlossen werden. Er hat eine SVP-Motion für ein neues Gesetz überwiesen. Damit sollen Kommissionen vom Grossen Rat einmal dabei sein, wenn die Kantone oder auch Länder untereinander Verträge verhandeln und abschließen. Heute wird vieles, wo national oder international bedeutend sei, am Parlament vorbei verhandelt. Und am Ende könnte das Parlament nur noch über fertige Pakete entscheiden, hat es im Rot geheissen. Gerade für Basel mit seiner kleinen Fläche und den vielen Grenzen sei so eine Mitsprache recht wichtig. Die EVP Basel-Stadt hat an ihrer Parteiversammlung die Parole gefasst und sie sagt Ja zur Senkung der Unternehmenssteuer. Der Reto Wolf bleibt Thalwiler Gemeindepräsident. Der FDP-Politiker ist in stiller Wahl in seinem Amt bestätigt worden, weil es keine Gegenkandidaturen gegeben hat. Der Reto Wolf ist erst letzten September als Gemeindepräsident gewählt worden, als Nachfolger von Heiner Scherer, der vorzeitig zurückgetreten ist. Z'Muttens hat heute am Mittag einen Estrich von einem leeren Haus brennt. Das Einfamilienhaus am Brühlweg werde gerade umgebaut, meldet die Baselbieter Polizei. Verletzt hat sich niemand, das Feuer hat aber einen hohen Sachschaden angerichtet. Schon wieder meldet das AKW Fessenheim eine Panne. Schon gestern hat sich der Block 2 automatisch abgeschaltet, wo Techniker verschiedene Tests vorgenommen haben. Das hat der Sprecher vom französischen AKW mitteilt. Jetzt werde untersucht, warum sich der Block 2 abgeschaltet hat. Der Reaktor werde erst dann wieder eingeschaltet, wenn die Techniker den Grund gefunden haben. Die beiden Reaktoren sind die ältesten in Frankreich. Der neue französische Präsident François Hollande hat in seinem Wahlkampf versprochen, er will das AKW Fessenheim bis spätestens 2017 abschalten. Aufbruchstimmung bei der Baselbieter FDP. Mit dem neuen weiblichen Gesicht an der Spitze soll die Partei wieder erfolgreich werden. Gestern haben die Delegierten von der FDP sehr deutlich die 45-jährige Christine Pezzetta an ihre Spitze gewählt. Der Konkurrent Paul Hofer hat keine Chance gehabt. Die neue FDP-Präsidentin Christine Pezzetta will ihre Partei wieder populär machen. Wie das funktionieren soll, die Caroline Türkauf ist auf Stimmenfang gegangen.
Wo man gestern angehört hat, alles scheint sich zu freuen auf die neue Präsidentin. Der Franz Saladin, Direktor von der Handelskammer bei der Basel.
Ich freue mich auf Christine Pezzetta, ich freue mich auf einen frischen Wind in der FDP Basel-Land und ich glaube, das kommt gut bei der Christine.
Das macht sie sicher.
Einfach der persönliche Kontakt, den ich bisher hatte mit der Christine. Sie gibt einen neuen Wind, sie hat eine sehr gewöhnende Art und sie ist auch seriös im Arbeiten und ich glaube, das tut der FDP sehr gut.
Der frische Wind hat also vor allem mit der gewinnenden Art von der 45-jährigen gelehrten Kauffrau zu tun. Und auch damit, dass Christine Pezzetta eine Frau ist. Zumindest, wenn man Christoph Buser, zukünftigen Direktor von der Wirtschaftskammer Basel-Land, zulässt.
Ich meine, es ist gut, dass eine Frau ist, dass eine jüngere Person auch ist, die das macht. Und ich meine, es ist der Partei gut an.
Eine Frau auch an der Spitze von der FDP. Was wird das ändern?
Ja, ich glaube, viel ändert es nicht. Das ist mehr auch eine Imagefrage, auch für die FDP. Ich finde es das gut, dass es Frauen gibt, die in der Politik mitmachen wollen. Und wenn jemand so kompetent ist wie sie und auch anmeldet, dass sie sein Amt ausüben will. Und bei der Auswahl, die man hatte, ich bin jetzt froh, ist es so rausgekommen.
Denn die Christine Bezetta hat nicht sich, sondern den Erfolg von der Partei vor Augen. Der Partei, die hinten runter macht, im Landrat Sitz verloren hat und wenig konstruktiv politisiert, weil sich die Mitglieder gegenseitig in den Haaren liegen. Und genau das will Christine Bezetta jetzt ändern. Sie will die Partei wieder einen, will, dass sie mit einer Stimme redet, will so wieder das Vertrauen der Wähler gewinnen. Nur allein kann sie das nicht. Richtig, sagt Christoph Buser, der auch Vize-Fraktionschef der FDP im Landrat ist.
Allein, das ist ja so, kann sie es nicht machen, aber sie tut zumindest mal die richtigen Signale ausgeben. Und so wie ich sie kennengelernt habe, ist sie in der Lage, alle in der Partei zumindest anzusprechen. Und hoffentlich gelingt das. Es wird dann stark darauf ankommen, wie die Parteileitung aussieht. Aber ich meine, da ist man jetzt mal im ersten Schritt auf einem guten Weg.
Die Wahl von der Christine Bezetta an die FDP-Spitze ist der erste Schritt, der der serbelnden Partei zu einem Neustart verhelfen soll. Was jetzt kommt, ist die Arbeit der Mitglieder, um die Partei wieder populär zu machen, sagt die FDP-Nationalrätin Daniela Schneeberger.
Schlussendlich ist das die Arbeit und die Sache von uns allen in der Partei, dass wir uns zusammenhelfen und zusammenarbeiten und vorausschauen.
Die FDP-Mitglieder müssen jetzt an einem Strick ziehen. Und die, die gestern etwas ins Mikrofon gesagt haben, betonen, dass sie genau das und auch gar nichts anders wollen. Zum Beispiel die FDP-Landrätin Monika Gschwind.
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt eben mit einer Stimme wahrgenommen werden, dass wir unsere Meinungen ganz konkret können unter die Leute bringen können, auch auf unsere Basis haben, dass sie wissen, für was die FDP steht, ist für mich jetzt das Wichtigste.
Sinnbild für die klare, hörbare Stimme ist seit gestern Abend Christine Bezetta. Die Integrationsfigur der Baselbieter FDP. Sie selber redet gerne von einem Prozess, wo man als Partei zurzeit drin steckt.
Es ist von Anlass zu Anlass, wie man mit den Leuten redet, wie man sie ernst nimmt, dass man eben nicht sie von vollendete Tatsachen stellt, dass man sie in den Meinungsbildungsprozess involviert. Gerade jetzt beim Thema Kantonsfusion können wir das dann unter Beweis stellen.
Sagt Christine Bezetta selbstbewusst. Denn das Thema Kantonsfusion hat für eine FDP, die sich gerne in internen Grabenkrieg vorausgehobt, noch mehr Sprengkraft als Selmold Theaterabstimmung. Aber eben, mit diesem Grabenkrieg soll es jetzt vorbei sein. Die Mitglieder sollen sich wieder als Team wahrnehmen. Und dafür geben sie alles. Denn Politik sei ihre Leidenschaft. Sagen, das geht nicht, das gibt's nicht, sagt Christine Bezetta, die von sich selber sagt, sie habe einen langen Schnuff.
Ich habe sehr viel Energie und Kraft und ich habe immer schon ein Ventil gesucht, wenn ich das einsetzen kann. Und ich freue mich, dass das Politik ist, dass ich für die Gesellschaft hier etwas tun kann.
In 12 Minuten ist es 6 Uhr, Sie hören das Regionaljournal Basel auf RS1. Das stärkste Erdbeben, das je in Zentraleuropa gegeben hat, das hat Basel erschüttert. Denn im Jahr 1356 hat das Erdbeben die ganze Stadt zerstört. Was würde heute passieren? Was für Schaden würde so ein starkes Erdbeben heute in der Region anrichten? Und wie gut sind die Behörden für so eine Katastrophe gerüstet? Diese Fragen sollen grosse Erdbebenübungen beantworten, die im Moment in der Region stattfinden. Patrick Kienzle war auch dort.
Die dreitägige Erdbebenübung ist eine reine Kopfübung, ein Rollenspiel. Es sind nämlich keine Soldaten oder Sanitäter im Einsatz, die üben, wie sie Leute aus den Trümmern befreien. Nein, es geht bei der Erdbebenübung nur darum, dass die Führungskräfte der Rettungsorganisationen und der Behörden herausfinden, wie sie sich bei einem Erdbeben verhalten müssen. Der Übungsleiter Hans Guckisberg vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz.
Es ist eine Sandkastenübung, kann man sagen. Das ist nicht ein Einsatz oder eine Volltruppenübung. Und wir haben mit den Ausgangslagen, die wir geschaffen haben, sie natürlich auch zu einem sehr, sehr hohen Vorstellungsvermögen gezwungen. Die Leute sind aber, glaube ich, gut aufgesprungen. Und ich bin auch erstaunt, mit welchem Tiefgang im Moment, dass die Konzepte erarbeitet werden. Aber ja, es ist eine reine Kopfübung.
Im Einsatz sind alle Leute, die im Fall von einem Erdbeben sicherstellen müssen, dass die Region Basel möglichst bald zur Normalität zurückfindet. Also zum Beispiel Leute von Zivilschutz, Polizei, Sanität, Feuerwehr, Armee und so weiter. Vertreter vom Bund, von den Nordwestschweizer Kantonen, aber auch aus Deutschland. Der Hans Guckisberg.
Man kann nach wie vor Erdbeben nicht vorhersagen, das ist einfach so. Und darum müssen wir sagen, wir müssen uns mit dem schlimmsten möglichen Fall müssen wir uns auseinandersetzen.
Und genau das passiert bei dieser Übung. Konkret sieht das Szenario für die Übungen so aus. In Basel hat es ein Erdbeben wie das von 1356 gegeben. Also eins mit der Stärke von 6,5 bis 7 auf der Richterskala. Etwa 6'000 Leute sind gestorben. Etwa 1,6 Millionen Menschen sind obdachlos. Es sieht schlimm aus in der Region. Zwar gibt es, laut Szenario, keinen Atomunfall. Aber man geht bei der Übung zum Beispiel davon aus, dass das Bruderholzspital zusammengefallen ist und dass die Luft und das Wasser dreckig sind, weil es nach dem Erdbeben einen Chemieunfall gegeben hat. Bei der Übung spielt man einen Haufen mögliche Szenarien durch. Der Edgar Spindler beschreibt eins, das heute Mittag aktuell war, drei Tage nach dem fiktiven Erdbeben.
Die Chaosphase ist jetzt sicher überstanden, aber sie haben immer noch chaotische Mosaik in der Chaosphase. Also beispielsweise das organisiertes Verbrechen nimmt man an, oder? Dass er mit einem Heli in Binnigen gelandet ist und dort ist ein bekanntes Haus, wo relativ grosse Kunstschätze drin sind. Das ist komplett ausgeraubt worden nach der Nebelaktion, oder? Also so Sesambilder weg. Und das ist natürlich immer noch chaotisch vom staatsbürgerlichen Denken her. Aber die organisierte Rettung und die organisierte Koordination, die funktioniert jetzt.
Es ist also ein Schreckensszenario und bei der Übung will man jetzt schauen, wie die verschiedenen Krisenorganisationen in der Region in solchen Situationen reagieren. Im Kanton Basel-Land ist dabei vor allem der Krisenstab gefordert. 70 Leute sind im Krisenstab und sie müssen schauen, dass die Bevölkerung nach dem Erdbeben so gut versorgt ist wie möglich. Bei der Übung hat sich der Krisenstab in einem unterirdischen Bunker beim Schwimmbad Gitterli versammelt, einem früheren Regierungsbunker. Da geht es hektisch zu und her, zum Beispiel wenn es Alarm gibt. Und in diesem unterirdischen Bunker versammeln sich die Leute vom Krisenstab auch bei einem realen Erdbeben.
Die sind hier, weil das natürlich erstens ein Erdbeben sicher ein Raum ist. Und das ist der Kommandoraum, wo man auch quasi so drauf trainiert. Da ist man eingerichtet, da hat man seine Führungsmittel. Von da aus ist man es auch gewohnt, solche Lagen anzugehen.
Sagt der Bald Stückelberger, der bei der Erdbebenübung als Mediensprecher vom Krisenstab dabei ist. Die Erdbebenübung die geht noch bis morgen. Der Schlussbericht gibt es dann im Oktober. Und erst dann kann man sagen, wie gut die Krisenorganisationen in der Region für ein Erdbeben auch wirklich gerüstet sind.
Die grosse Sandkastenübung für einen Katastrophenfall, das war der Beitrag von Patrick Künzle. Regionaljournal Basel am 3 vor 6, jetzt nochmals das Wichtigste aus der Obensendung. Die Roche muss 12 Millionen Franken an den Kanton zahlen, dass sie an ihrem Standort Basel das Hochhaus bauen kann. Das ist eine sogenannte Mehrwertabgabe, die in einen speziellen Fonds fließt. Und mit dem Geld werden dann Grünflächen finanziert. Das hat heute der Basler Baudirektor Hans-Peter Wessels gegenüber dem Regionaljournal bestätigt. Heute war die Grundsteinlegung für den 178 Meter hohen Roche-Turm. Er soll in 3 Jahren fertig sein und ist dann das höchste Gebäude in der Schweiz. Der Sekretär von der Basler Muslimgemeinschaft hat sich nicht strafbar gemacht. Das Basler Appellationsgericht hat in zweiter Instanz den Freispruch vom Strafgericht bestätigt. Der 35-jährige muslimische Schweizer hat in einem Doc-Film vom Schweizer Fernsehen gesagt, dass man Ehefrauen dürfte schlagen und hat das religiös begründet. Die Aussage sei keine öffentliche Aufforderung zur Gewalt, sagt jetzt das Appellationsgericht. Basel-Stadt bleibt hart, wer seine Kinder in der Schule nicht ins Schwimmen schickt, wird biest. Das hat der Erziehungsdirektor Christoph Eimer heute im Grossen Rot in der Antwort auf einen Vorstoss mit aller Deutlichkeit erklärt. Die Bevölkerung würde es nicht verstehen, wenn der Kanton schon beim ersten Konfliktfall einen Rückzieher machen würde. Vor allem auch, weil das Bundesgericht die Praxis stützt, hat der Christoph Eimer gesagt. Die Basel bei der FDP will in Zukunft mit einer Stimme reden, sich nicht mehr intern in Grabenkrieg zu fleischen. Das haben die Delegierten gestern am Parteitag gesagt. Für die Aufbruchstimmung in der Basel bei der FDP sorgen will die neu gewählte Parteipräsidentin Christine Pezzetta. Und jetzt wird es von Tag zu Tag immer wärmer. Claudia Stocker von SF Meteo.
Heute Abend tut es immer wie mehr auf und es kommt nur noch ganz lokal regnen. In der Nacht gehen die Temperaturen auf 11 bis 13 Grad zurück. Morgen erwartet uns ein richtig schöner Tag. Am Morgen kann es zwar vor allem im Laufen und Leimental ein bisschen Bodennebel haben, mit der Sonne verschwindet aber schnell. Es wird warm, man erwartet Temperaturen von 28 Grad zu Rheinach und zu Liestal und sogar 30 Grad zu Biersfeld. Auch am Freitag geht es sonnig und warm weiter. Erst gegen den Abend könnte es über dem Jura lokale Platzregen oder Gewitter geben.
So viel vom Regionaljournal Basel für heute. Unsere Beiträge mit Bildern und Links gibt es auf www.regionaljournal.ch. Dort die Sendung begleitet hat sie Wanda Düring.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.